Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur Podcasts. Heute ist eine etwas besondere Folge, und zwar, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr schon mitbekommen, dass wir auf dem Willow Creek Kongress waren in Karlsruhe Ende Februar, und da wollten wir euch einfach mal ein bisschen mit reinnehmen, was uns da so bewegt hat, was uns angesprochen haben, was da so passiert ist und was heißt überhaupt wir, also bis jetzt ist ja immer ich. Und zwar startet der Podcast jetzt bald in eine zweite Season, und deshalb gibt es jetzt zwei neue Leute im Team. Maxi und Micha, das sind zwei gute Freunde von mir, die mich jetzt unterstützen, und wir machen jetzt gemeinsam den Podcast. Genau, ihr könnt gerne mal was zu euch sagen.
Ja, hi Silas, danke, dass wir da sein dürfen.
Vielen Dank.
Ja, voll gut, dass ihr da seid.
Micha, möchtest du anfangen?
Sehr gern. Ja, wie sie das schon gesagt hat, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Und zwar haben wir uns beim Studium kennengelernt und haben gemeinsam angefangen, Theologie zu studieren, und sind jetzt nach wie vor gemeinsam unterwegs und machen uns auf die Suche und freuen uns, von Leitern lernen zu können. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ich sag noch ein bisschen was zu mir. Ich bin Maxi, ich bin im Moment hier noch in Tübingen. Ich studiere Theo und habe dort in Tübingen Silas und mich ja kennengelernt. Bald sind wir nicht mehr zusammen in Tübingen. Silas in Berlin, Micha in Greifswald und ich bleibe vorerst in Tübingen. Wir wollen aber alle zusammen hier weiterarbeiten und freuen uns auf eine gemeinsame Zeit bei Ecclesiopod.
Sehr cool. Ja, nice, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für eure Unterstützung, und ihr werdet in Zukunft jetzt auch noch mehr von den beiden mitbekommen, und ja, sie werden auch ihre Ideen mit hier einfließen lassen. Cool, genau. Erstmal dazu, was oder wer ist eigentlich Willow Creek? Willow Creek ist eigentlich eine Gemeinde aus den USA, eine Megachurch. Also das heißt, die haben, glaube ich, so ca. 25.000 Gottesdienstbesucher an einem Sonntag. Und die veranstalten den Global Leadership Summit jedes Jahr. Und der findet halt auf der ganzen Welt statt. Und in Deutschland veranstalten die einen eigenen Kongress. Und zwar ist es der Willow Creek Leitungskongress. Ja, der Name erklärt ja schon, um was es geht, dass es eben um das Thema Leiterschaft geht, hauptsächlich im kirchlichen Kontext, und genau, wahrscheinlich haben es auch einige mitbekommen, der Willow Creek Leitungskongress wurde leider abgesagt am Freitagnachmittag, weil ja, einer der Referenten wurde positiv auf den Coronavirus getestet, und deswegen haben sie es aus Vorsichtsmaßnahmen abgesagt. Was wir jetzt vorhaben, ist eigentlich so ein bisschen über den Kongress zur Rückschau zu halten, was fanden wir cool und so, von den Vorträgen, und euch einfach so ein bisschen mit reinnehmen, was eigentlich so Key Learnings waren, die wir so mitgenommen haben und wo wir denken. Genau, der erste Vortrag wurde von Craig Rochelle gehalten, den habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Und zwar hat Craig Rochelle über Leiten mit begrenzten Ressourcen gesprochen. Was waren denn Punkte, wo ihr denkt, boah, das war spannend, was er gesagt hat, und da hattet ihr irgendwie neue Inspiration?
Was mich begeistert hat an Craig Rochelles Vortrag, war, dass er eine Antwort darauf gegeben hat, wie man es schafft, möglichst viel aus seiner Zeit rauszuholen, und zwar eben nicht unbegrenzt viel Zeit in irgendwas, sei es eine Predigtvorbereitung oder sei es, dass man eine Vorbereitung für ein anderes Projekt ja da Zeit reinsteckt. Da hat er eine Antwort gegeben, wie man da möglichst viel rauskriegt. Und zwar ist der erste Punkt, dass man inside the box denkt, zu fragen, was habe ich zur Verfügung stehend und was kann ich draus machen, und nicht dieses, was würde ich in einer Traumwelt machen, in der mir alle Ressourcen zur Verfügung stehen, sondern sich bewusst auf die Begrenzungen fokussieren, die man hat, die Einschränkungen, und da drin in diesen Beschränkungen kreativ werden. Da ist natürlich das Bible Project auch ein geniales Beispiel, weil die da richtig krass durchgestartet sind, aus einer begrenzten Welt heraus auch. Und damals gab es einfach noch nicht so viel, was Digitalisierung und so weiter anging. Der zweite Punkt, den er setzt, ist außerdem der, dass man Schiffe verbrennen soll, und also burn the ships auf Englisch, und das bedeutet so viel, dass man sich für das Was entscheidet und einsetzt, von einem Warum getrieben ist und man das Wie dadurch herausfindet. Also sprich, wenn man so die Rückkehrwege aufgibt, dass man sich voll für eine Sache entscheidet, sich voll für was einsetzt. Bei ihm war es jetzt zum Beispiel in der Live-Church war es das, dass sie gemeinsam Online-Kirche machen. Da haben sie sich zum Beispiel voll für entschieden und haben alle Wege zurück abgebrochen. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall was, wovon man lernen kann. Also zum einen inside the box denken und zum anderen die Wege, die zurückliegen, dass man die abbricht.
Ja, ich muss sagen, das hat mich voll angesprochen, Micha. Er hat gesagt, an alle Perfektionisten, du kümmerst dich zu viel, ihr kümmert euch zu viel darum. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil er davon spricht, dass es eben diesen Sweet Spot gibt, den Micha gerade beschrieben hat, an dem man viel rausbekommt für einen guten Einsatz, für eine gute Ressource, die man einsetzt. Und dieser Perfektionismus, den ich jetzt vielleicht an den Tag lege, der vielleicht einfach dann zu viel ist. Und da kann ich jetzt in meinem persönlichen Leben voll viel rausziehen, weil ich weiß, okay, ich muss nicht diese Ressourcen aufbringen, diese Traumressourcen. Ich muss nicht dafür kämpfen, dass ich jetzt noch mehr Zeit und noch mehr Geld und noch mehr Material irgendwie in mein Projekt stecke, sondern ich kann erstmal inside the box denken. Das fand ich ziemlich cool, weil es oft heißt, ihr müsst outside the box denken, ihr müsst einen Vision-Tag machen, ihr müsst einen Innovationstag machen, ihr müsst und. Das heißt immer, wir müssen neu denken, aber ich fand es cool, dass er mal gesagt hat, ja, denk doch mal in deiner Box. Was kann man da noch rausholen? Silas, was hat dich begeistert?
Ich fand das auch cool, was er gesagt hat, von wegen, wenn du dich für das Was einsetzt und dich von deinem Warum begeistern lässt, wirst du das Wie schon herausfinden. Das fand ich, habe ich so mitgenommen.
Eine Frage, die ich gerade gesehen habe, die ich noch super cool fand, die ihr vielleicht auch mitnehmen könnt in eure Projekte, ist, wie wäre es vielleicht auch ohne Geld? Oder wie wäre es mit weniger Zeit? Was würdest du tun, wenn du weniger hast? Und jetzt kannst du beliebig einsetzen, was du gerne einsetzen möchtest. Und dann meinte Greg, hab keine Angst vor Dingen, die du nicht hast, sondern lass dich auch gerne mal begrenzen. Wo sind deine Zwänge? Sag ja zu diesen Zwängen, zu diesen Eingrenzungen, weil das nämlich Kreativität erzeugt.
Der zweite Vortrag wurde von Danielle Strickland gehalten. Die ist hauptsächlich als Sprecherin unterwegs und sie hat über das Thema Sexismus überwinden gesprochen, weil der Leiter von Willow Creek, da gab es auch Sexismusvorwürfe gegen den und dass er auch sein Amt niederlegen musste. Und deswegen haben die Willow Creek Verantwortlichen auch versucht, so dieses Thema auch während des Kongresses so aufzuarbeiten. Und deswegen hat Daniel auch darüber gesprochen, über dieses Thema.
Ja, ich glaube, ein Thema, was super wichtig ist für uns Kirchen oder auch für unsere Gesellschaft. Was ich super spannend fand, ist, dass sie sagte, dass es nicht ist, wofür wir uns schämen müssen, wofür wir uns jetzt klein machen müssen, was unsere Kirchen jetzt spaltet und kaputt macht oder unsere Projekte, sondern dass es eigentlich ein Riesenpotenzial ist für uns als Gesellschaft, aber auch für die Kirchen, jetzt über Sexismus nachzudenken, aufzudecken, was falsch läuft und etwas zu verändern und dass wir da voll ein Vorbild sein können für andere. Und das hat mich begeistert, weil es halt eben dieser hoffnungsvolle Blick ist und etwas ist, wo wir auch wirklich jetzt den Handlungszwang, aber auch Drang und die Motivation haben können, wirklich was zu verändern. Micha, was hat dir gut gefallen?
Ja, also für mich war schön, dass Daniel auch also dieses Zuhören eben stark gemacht hat, Zuhören, dem anderen Geschlecht auch besonders zuhören und dann auch ganz praktische Tipps zum einen für Frauen, zum anderen für Männer gegeben hat. Für mich war natürlich der Tipp für Männer besonders und da war es spannend, dass sie gerade auf die Leitungsgremien, besonders in Kirchen auch angespielt hat oder die sehr stark benannt hat und meinte, dass da oftmals eine Frau drin sitzt und das durchaus ungeschickt ist. Und zwar meint sie, sobald nur eine Frau in einem Gremium sitzt, ist es immer so, dass sie die Opposition einnimmt, egal was sie sagt. Auch wenn sie nicht was besonders mit ihrem Geschlecht zu tun hat, also auch wenn sie irgendwas sagt, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat, dass sie Frau ist, sondern einfach nur irgendwas sagt, dann wird sie trotzdem immer als Opposition wahrgenommen. Und das kann dadurch verhindert werden, dass man zwei Frauen beispielsweise oder einfach mehr Frauen im Team hat und die dadurch nochmal eine andere Sichtweise reinbringen können, ohne dass sie direkt als Opposition wahrgenommen werden. Für mich war das ein ganz praktischer Handlungsschritt, den man auch irgendwie nachvollziehen kann.
Voll, ja. Und ich meine, der Podcast ist jetzt auch kein gutes Beispiel dafür, dass es viele Frauen in christlichen Führungspositionen gibt. Oder einfach, dass ich jetzt nicht so viele Frauen interviewt habe bis jetzt. Aber ich meine, das zeigt ja auch das Problem auch, dass es sehr wenig Frauen in Führungspositionen gibt oder in Leitungspositionen innerhalb der christlichen Szene. Und ich meine, da ist schon noch viel Luft nach oben. Der dritte Vortrag, der gehalten wurde, ist von Andreas Bobhardt. Der ist Leiter von Campus für Christus in der Schweiz. Die machen ganz viel Arbeit mit Schülern und mit Studenten. Und er hat über das Thema gesprochen, eine Kirche, in die meine Kinder, was? Die meine, ich habe geschrieben, eine Kirche, in die meine Kirche gerne geht. Nein. Nein, er hat einen Vortrag darüber gehalten, darüber, eine Kirche, in die meine Kinder gerne gehen. Zuerst fand ich spannend, hat erstmal darüber gesprochen, dass wir nicht gegeneinander streiten sollen, sondern miteinander für eine bessere Zukunft streiten sollen. Weil wir uns als, man es ja immer wieder auch in den sozialen Netzwerken mitbekommt und so, dass sich irgendwie Christen untereinander für ihre theologische Ausrichtung streiten und dass wir einfach mal zusammenstehen sollen und miteinander für eine bessere Zukunft streiten sollen. Und da hat ja jetzt auch das ERF-Medien, haben jetzt eine Petition gestartet für eine bessere Streitkultur. Das könnt ihr euch auch unten mal in den Shownotes noch verlinken. Ist ganz spannend. Und das fand ich auch cool, was er da gesagt hat.
Ja, da fand ich ganz spannend, dass er sich ja ständig abgegrenzt hat gegenüber so einem Relativismus. Also, dass er schon gesagt hat, es ist wichtig, über Wahrheit zu streiten. Und es gibt den Raum, wo es das braucht. Und die Unterschiede sind nicht einfach nur unwichtig, sondern die braucht es definitiv und darüber muss gesprochen werden. Aber er hat halt auch gesagt, es muss funktionieren, dass wir an den Tisch kommen, uns über die Einigkeiten einig sind und dann gemeinsam auch weitermachen und nicht bei diesen Unterschieden immer stehen bleiben. Also da hatte ich auch im Anschluss nochmal spannende Gespräche, wo es so ein bisschen rauskam, ja, ist es jetzt okay oder ist es, werden da die Unterschiede klein geredet? Ich glaube, das war gar nicht sein Anliegen, sondern er hat nur gesagt, Leute, lasst uns wieder drauf schauen, was ihr Einigkeiten sind. Und da gibt es große und wichtige unter den ganzen Denominationen und unterschiedlichen Strömungen.
Ja, Michael, ich finde es voll cool, was du gesagt hast, weil er gemeint hat, dass die Gefahr nicht ist, ob man jetzt richtig oder falsch liegt, sondern die Gefahr im Moment, laut Andreas Bobhardt, ist, dass es eben eine zu große Eintönigkeit gibt und dass man durchaus Vielfalt feiern kann. Mit der einfachen Message liebt einander, also wirklich auch als Kirchen aufeinander zuzugehen und fruchtbar, sage ich jetzt mal, zu streiten. So wie Michael gesagt hat, Wahrheit ist durchaus wichtig, aber dass man sich auch wirklich innerhalb der Konfessionen auch füreinander feiern darf und auch wirklich die positiven, das Potenzial in den anderen auch erkennen darf. Mir hat auch noch ein Beispiel super gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr als Zuhörer schon mal in Israel wart, aber er hat von der Grabeskirche geredet. Und dort gibt es so einen Stein, wo Jesus schon mal gelegen haben soll. Und dort sind super viele Leute, die sich da wirklich hinwerfen und mit ihren Bildern tausende von Kilometern angeflogen kommen, um ein Stück Heiligkeit oder ein Stück vom Schein Jesu, von einer gewissen Kraft irgendwie mitzunehmen und aufzutanken. Und dort wird geweint und es wird sich verbeugt. Und er redete davon, und so ging es mir auch, als ich da stand, dass es irgendwie ein bisschen komisch ist. Man steht so daneben und denkt so, ob das jetzt wirklich da, ob Jesus da jetzt wirklich gelegen hat, ist anzuzweifeln. Und die Leute, die machen sich da verrückt. Und dann hat er was ganz Cooles gesagt, dass er nämlich lieber sehnsüchtig wäre, so wie die Menschen, die sich da niederwerfen, als jetzt immer darüber nachzudenken, ob es jetzt richtig oder falsch ist. und dass er lieber einer dieser Menschen wäre, die sehnsüchtig hingeben dem Leben mit Jesu und auch in diese Lebensschule von Jesus gehen und da wirklich leidenschaftlich für sein, als ständig die Unterschiede und die Streitigkeiten zu suchen.
Eine Sache, wo er, finde ich, ganz scharf dir, oder ein Beispiel, in dem er ganz scharf die momentane Gesellschaftssituation aufgreift, ist das, dass er von einem Mann gesprochen hat, den er begegnet ist und der scheinbar völlig voll tätowiert war. Also von Kopf bis Fuß oder sein ganzer Arm auf jeden Fall war voll tätowiert. Und da standen so verschiedene christliche Begriffe drauf, und wegen Plast und dann noch christliche Symbole in Kreuz und so weiter. Und dann hat er ihn so angesprochen, hat gefragt, ja hier, bist du Christ, oder? Vermutlich so, oder irgendwie so hat er ihn angesprochen. Und dann hat der ganz, ganz irritiert gesagt, nee, also in eine Kirche würde ich niemals meinen Fuß setzen. Diese Spannung, die da auch dazwischen liegt und die einfach, beziehungsweise nicht mal als Spannung wahrgenommen wird, das ja, ist eine wichtige Beobachtung, glaube ich, von dem, wie heute die Gesellschaft und Kultur aussieht. Da fände ich es noch spannend, was ihr sagt, wie wird damit umgegangen? Was passiert?
Also du meinst ja jetzt hier die, dass es davor immer von dieser schuldorientierten Kultur gesprochen wird, also dass eine Person sich schuldig fühlt und dann Jesus sozusagen die Rechtfertigung gibt und dann man gerecht gesprochen wird. Und es jetzt eher eine schamorientierte Kultur ist, dass man sich für sein Sein einfach schämt und dass es eine Versöhnung braucht mit seinem ganzen Sein und dass man dann in Harmonie geführt wird, oder?
Genau, richtig, ja. Also dieser Umgang von Schuldkultur zu Schamkultur, den hat er sehr stark rausgehoben.
Ja, da gab es das Beispiel mit Kanye West, der gefragt wurde, weil er jetzt Christ ist, ob er denn, oder warum er denn immer noch so auftritt, wie er es eben tut. Und man meinte, er schämt sich jetzt als Christ vor allem über sein Sein und nicht über sein Tun. Und da kann man bestimmt nochmal nachgucken, wie es ist mit Kanye. Vielleicht können wir da was verlinken, wenn wir was finden.
Ja, das ist das Interview, das er bei Apple Podcast geführt hat. Ich weiß, welches Interview das ist.
Ja, cool.
Dann kannst du mir nachher mal einen Link schicken.
Ja, mach ich. Der letzte Vortrag des ersten Tages, den hat Johannes Hartl gehalten über die Ökologie der Schönheit. Und Johannes ist Leiter des Gebetshauses in Augsburg und hat auch schon einige Bücher geschrieben und ist viel eben als Sprecher unterwegs. Ja, was fandet ihr denn spannend, was er gesagt hat?
Die Fragestellung war ja, warum die Schönheit Gottes wichtig ist, Micha. Was fandest du da cool?
Also, genau, erstmal hat er gesagt, dass Schönheit nicht immer nur einen Nutzen haben muss, beziehungsweise ja eben nicht nur, also Form follows Function, so dass das nicht immer nur gegeben sein muss, sondern dass Schönheit bedeutet, dass es einfach sein darf. Du darfst sein, sagt Schönheit. Und Schönheit strahlt dann letztlich auch aus. Und das, was mich begeistert hat oder was ich jetzt im drüber nachdenken nochmal spannend fand, war, dass Johannes Hartl sich ja stark für Exzellenz einsetzt. Also er sagt, Dinge schön zu machen und wirklich richtig, richtig gut zu machen. Und ja, das lohnt sich. Beziehungsweise sagt er, das soll so, es ist gut, wenn man es so tut. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es erstmal ein Widerspruch auch gegenüber dem, was Craig Rochelle in seinem ersten Vortrag gesagt hat, dass man es gerade gut genug machen soll, um weiter vorzugehen. Und da denke ich, ist wichtig zu unterscheiden, dass die Exzellenz, von der Johannes Hartl spricht, vielmehr die Haltung betrifft. Und zwar sagt er, Exzellenz ehrt Gott, deswegen ist es gut, Dinge exzellent zu tun. Und Greg Rochelle würde dem absolut zustimmen, denke ich. So ist es nämlich auch bei ihm, also die Life Church, wenn man sich die mal anschaut, der mediale Auftritt von denen zum Beispiel, der ist absolut exzellent. Also da kann man nichts sagen. Die machen Dinge auch richtig gut. Aber wovon er im ersten Vortrag gesprochen hat, war vielmehr der Fokus auf die Prozesse. Er spricht nicht von einer Haltung, Craig Fischer, sondern von einem Prozess. Und zwar in einem Prozess ist Perfektion einfach ungut. Weil wenn ich jetzt beispielsweise in der Podcast-Vorbereitung dem Max hier irgendwie die Shownotes schick und sag, hey, ich kann es erst machen, wenn die absolut perfekt sind, das müssen die perfekten ausformulierten Sätze und Fragen und alles sein, dann hindert es natürlich den Maxi dran, das irgendwie frühzeitig zu veröffentlichen. Und dann kann es sein, dass man das erst 2 Wochen nach dem Podcast veröffentlichen kann und es dauert einfach ewig, viel zu lange, es hält auf. Und drum, Haltung, exzellent, Exzellenz erbt Gott, das sagt Johannes Hartl. Und Greg Rochelle sagt aber, in einem Prozess ist die Perfektion hinderlich.
Was ich auch cool fand bei Hartl, ist, dass er gesagt hat, Exzellenz ist gleich Liebe plus Materie. Also in der Exzellenz ist auch immer eine Herzenshaltung mit dabei. Da ist die Liebe mit dabei. Es gibt nämlich auch kalte Exzellenz, wenn es nämlich nur um die Funktion geht, nur um den Nutzen. Nur, dass es nach außen hin gut aussieht. Aber ich mache es einfach nur, weil ich muss. Und da sagt Hartl, das ist eben ohne Liebe. Was wir wollen, auch als Gemeindenkirchenprojekte, ist da unsere Liebe mit reingeben, unser ganzes Herz. Und da kann es auch durchaus sein, dass man mal jemanden beispielsweise, der im Lobpreis vielleicht noch nicht so weit ist, vor einer großen Gemeinde aufzutreten, beiseite nimmt und sagt, hey, weil wir das wirklich gerne machen wollen, weil wir Gott damit ehren wollen und weil wir das mit Liebe machen wollen, üb doch nochmal und komm dann irgendwann später zurück. Und vielleicht das wirklich auch mit einer Person zu machen, die es in dem Fall einfach kann, weil es lieblos wäre, jemanden auftreten zu lassen, der vielleicht einfach auch sich blamiert oder irgendwo auch ja seine Gaben noch nicht so ganz einsetzen kann, wie jemand, der es gut kann. Was ich super fand bei Johannes Hartl, war das Beispiel Feste feiern, einfach Dinge zu tun, weil es schön ist. Und da ist, finde ich, das Fest ein super Beispiel für, zu sagen, es muss jetzt keinen direkten Nutzen haben, da muss ich jetzt nicht viel rausholen, da geht es nicht um etwas, was danach irgendwie nach außen gut hinpräsentiert werden muss. Da geht es einfach darum, sich zu freuen, zusammenzukommen und eine schöne Feier zu haben. Habe ich einfach mitgenommen, so für meinen Alltag. Ich muss mehr Feste feiern. Silas, gab es bei dir was du cool fandest bei Johannes Hartl?
Nee, was ich auch noch spannend fand, war so dieses, dass wir so abgestumpft sind eigentlich durch soziale Medien oder alles, was wir halt, also diese Reizüberflutung, die wir jeden Tag erleben, sei es in den sozialen Medien oder auch einfach auch offline, indem wir einfach so viel sehen, stumpft uns ja auch in gewisser Weise ab für die Schönheit in unserem eigentlichen Leben, weil wir so viele schöne Dinge sehen, dass wir gar nicht mehr das so genießen können. Und das fand ich spannend, dann auch mal sich irgendwie so digitales Fasten zu machen oder so. Das fand ich noch cool. Ja, am zweiten Tag ging es dann weiter mit der 5. Session. Und zwar hat Michael Herbst über das Thema vom Umgang mit Macht gesprochen. Auch wieder im Kontext des um das Thema rund um Bill Hybels. Und da hat er dann über dieses Thema gesprochen und hat zum Beispiel gefragt, ja, was ist eigentlich Macht und ob das eigentlich schlecht ist, Macht und so. Was habt ihr da mitgenommen?
Ich fand es richtig cool, die erste Frage, was ist Macht und ist Macht gut? Hätte ich jetzt erstmal so persönlich vor dem Vortrag gesagt, Macht ist schon eine schwierige Sache, Macht korrumpiert. Das hat Herbst auch aufgegriffen. Es gibt viel dazu, was Macht mit uns tut, mit uns Menschen, und das durchaus auch schlecht sein kann. Aber Michael Herbst hat die These vertreten, Macht ist cool. Und was ich ganz spannend fand, ist die Gegenüberstellung von Ohnmacht und Macht, dass Ohnmacht im Prinzip ziemlich blöd ist. Wenn man sich das in der Opposition, in der Politik überlegt, da ist Ohnmacht schwierig, weil du nicht regieren kannst. Auch ohnmächtig zu sein in einem Projekt und einfach nur dabei zu sitzen und nichts sagen zu dürfen oder in einem Gemeinderat zu sitzen, ohne ein Stimmrecht zu haben, ist oft einfach langweilig und blöd. Und deswegen kann ich da herbstvoll zustimmen. Grundsätzlich ist Macht eine ziemlich coole Sache. Macht ist gestalterisch. Macht muss nicht in Herrschaft und Gewalt enden, sondern Macht kann auch sehr viel Potenzial entfalten.
Da ganz spannend eben. Das Positive an der Macht hebt Michael Herbst immer wieder hervor. Und er benennt aber auch, was es eben braucht. Und zwar braucht es immer wieder auch die Kontrolle von Macht. Mhm. Es braucht, dass jemand mir sagt, mir die Wahrheit ins Gesicht sagt und mich fragt, Micha, wie nutzt du eigentlich deine Macht? Oder mir auch mal wirklich Kontra gibt und sagt, hier, du hast die Macht da missbraucht, die du hast. Und das ist eine Frage, die jeder von uns mitnehmen darf, ob es diese Menschen in unserem Leben gibt. Gerade jetzt auch in Kirchen gibt es oft, da hat er auch viel drüber gesprochen, über den religiösen Machtmissbrauch, dass es dazu kommt, dass es, er spricht von einem toxischen Dreieck, das ich sehr anschaulich fand, und zwar einmal gibt es den gefährlichen Leiter, der steht oben, dann gibt es den Verletzten oder den verletzlichen Follower, und als dritte Komponente gibt es das duldende Umfeld. Und diese drei Komponenten, der gefährliche Leiter, der verletzliche Follower und das duldende Umfeld, das sind alles Komponenten, die dazu sorgen, dass so ein religiöser Machtmissbrauch auch geschehen kann. Und den gibt es ganz viel in Kirchen, wo eben so ein starkes Hierarchiegefälle auch zum Pastor nach oben hin ist. Und drum sagt er, es braucht die Leute, die Kontrolle auch ausüben bzw. ins Leben reinsprechen. Und dafür sieht er selbst verantwortlich. Das ist ein konkreter Schritt, den wir Leiter gehen können.
Ich meine, das Ding ist halt auch wirklich, dass sich Leiter da auch wirklich immer wieder auch selbst hinterfragen müssen und schauen müssen, ob sie halt wirklich eine Person haben, mindestens, die ihnen ehrliches Feedback gibt und auch Kritik üben an der Person und es auch ehrlich macht. Und die Leute, der Leiter sich das dann auch wirklich zu Herzen nimmt. Und ich meine, Jesus ist auch das beste Beispiel wieder im Sinne von, was Macht eigentlich bedeutet, weil Jesus war auch hatte sehr viel Macht und Einfluss, aber er hat diese Macht benutzt, um die Menschen um ihn herum größer zu machen, und hat sie ermächtigt und hat ihnen gedient, weil wer Macht hat, soll den Menschen dienen. Das hat Jesus halt klar vorgelebt in dem Sinne und hat jetzt nicht so an seiner Macht festgehalten und hat gesagt, oh ja, ich muss die jetzt behalten, weil es meine Macht ist, sondern die genutzt, um positiven Einfluss zu haben auf seine Mitmenschen um ihn herum.
Das ist der Punkt, der mir an dem Vortrag nochmal echt gefallen hat. Den fand ich so stark. Und zwar spricht Herbst davon im Kompass, der uns Leitern auf dem Weg mitgegeben ist. Und zwar der Kompass danach zu fragen, also der Kompass, der uns eine Richtung weist. Und zwar auf dem Weg, wenn wir leiten und anleiten, dann stellt sich die Frage eben, wozu nutzen wir Macht? Und da kann eben ein guter Weg sein und ein guter Orientierungspunkt die Frage an uns selbst, ermächtigen wir andere mit unserer Macht? Oder nutzen wir die Macht, um die Macht uns selbst zu sichern? Weil eben, wie du schon gesagt hast, bei Jesus können wir es lernen, dienende Leiterschaft, Servant Leadership, dass wir andere ermächtigen. Das ist auch das, woran sich unser Leiten messen soll. Sind wir Ermächtiger? Leute, die andere befähigen. Und das war für mich richtig, das kann ich gut mitnehmen. Er sagt eben, diesen Kompass, das ist was glaube ich auch alltagstauglich ist. Ein Kompass, der uns den Weg weist.
Ja, der letzte Vortrag des Kongresses, weil danach wurde er dann leider abgesagt, war von Immaculée, und sie kommt aus Ruanda und ist dort Teil oder war dort im ruandischen Völkermord beteiligt und hat sich da versteckt in einem Wohnhaus eines Pastors und hat halt erlebt, wie ja ihre ganze Familie abgeschlachtet wurde in diesem Völkermord, genauso wie 1 Million andere Menschen. Und es ging einfach um dieses Thema Versöhnung, wie Versöhnung stattfinden kann, weil sie einfach davon gesprochen hat, ja, obwohl diese Menschen meine Familie und meinen Stamm umgebracht haben, kann ich diesen Menschen trotzdem vergeben und so kann Versöhnung stattfinden. Und ja, sie hat eben darüber gesprochen, wie ihr Prozess dort war. Und das halt auch wieder in Bezug auf unsere Gemeinden zu sehen, wie da Versöhnung auch immer wieder stattfinden kann.
Ja, gerade bei dem Vortrag, muss ich sagen, hilft mir ganz arg die Sketchnotes von Regine Born, die wir auch in den Shownotes noch verlinken. Und zwar ja, hat sie einfach eine ganz schöne Reise aufgezeigt, die mir während des Vortrags noch gar nicht so sehr aufgefallen ist, aber die Reise, wie es eben von der persönlichen Geschichte mit dem Mord an den Eltern übergeht zu dem, dass sie Gebete spricht, eingeschlossen ist auch in der Einsamkeit, beziehungsweise eine Stille und da heraus dann Bibellesen entsteht und sie eine Begegnung mit Gott hat, die da auch viel verändert und sie dazu bringt, dass sie tatsächlich den Teil des Vaterunsers auch beten kann, wo es heißt, dass sie ihren Schuldigern vergibt. Sehr bewegende Geschichte und ich bin dankbar, das miterlebt zu haben, den Vortrag.
Ja, da können wir bestimmt auch ihr Buch verlinken. Das lohnt sich bestimmt mal zuzulegen und reinzuschauen. Was ich super spannend fand, um ein Beispiel für ihre Gebete zu nennen, ist, hilf mir zu vergeben, Jesus. Also wirklich Jesus zu bitten, dass wir vergeben können, diese Kontrolle auch irgendwann abzugeben, in Momenten, wo wir nicht weiter wissen. Und da muss es gar nicht so krass sein, wie jetzt bei Immaculée. Das, finde ich, hat sie auch super stark gemacht, dass sie was unglaublich Schlimmes erlebt hat, aber auch in unserem Leben Dinge passieren, die schlimm sind und man da auch nicht so sehr vergleichen darf, sondern jeder bedarf Vergebung oder jeder muss auch irgendwo vergeben können. Und da kann es ganz elementar wichtig sein, eben diese Kontrolle abzugeben, dieses Aufgeben von Kontrolle und dann das Gebet an Jesus zu richten, hey, hilf mir doch. Das hat mich sehr bewegt.
Cool, das war jetzt der letzte Vortrag. Wir hoffen, ihr konntet irgendwas mitnehmen von dem, was wir geteilt haben. Und auch wenn ihr selber beim Willow Creek Kongress wart, dann sagt uns gerne auch mal, was ihr so mitgenommen habt, was euch beschäftigt hat, auch was ihr vielleicht blöd fandet und ja, wie ihr nach Hause gekommen seid. Nee, Spaß. Genau, und schreibt uns gerne. Ja, auch jetzt, wenn wir auf die zweite Season zugehen, wenn wir jetzt neue Formate starten, schreibt uns gerne mal Ideen, was ihr habt, was für Verbesserungsvorschläge ihr habt oder auch was wir auf jeden Fall beibehalten sollen im Podcast. Genau, das würde uns freuen. Also, vielen Dank. Wenn dich angesprochene Dinge aus der Episode mehr interessieren, schau einfach mal in den Shownotes nach. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest zum Beispiel, auf Social Media teilst oder auch deinen Freunden einfach davon erzählst. Es würde mir und dem Podcast sehr helfen. Darüber würde ich mich freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.